Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der versteht von all diesen Sachen ganz, ganz viel. Es ist Marco Müller, der Drei-Sterne-Koch des Berliner Restaurant Rutz, in dem er jetzt seit 20 Jahren agiert und ganz maßgeblich die deutsche Gastronomie mitgeprägt hat. Marco erzählt von seinen Anfängen, als er schon als 7-Jähriger anfing, Gerichte zu perfektionieren. Und damals ging es nur um einen Eierkuchen. Heute geht es natürlich um ganz andere Gerichte, aber schon damals war sein Hunger nach Perfektion grenzenlos. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ob beim Joggen oder beim Angeln, Marco sammelt überall Inspiration und macht daraus Gerichte, die auf das Wesentliche reduziert, aber maximal brillant sind. Ein Highlight dieses Gesprächs ist die Geschichte seines Karpfenganges. Ganze 5 Jahre hat Marco an diesem Gericht gefeilt, um den Fisch den staubigen Charakter zu nehmen und auf ein neues Geschmacksniveau zu bringen. Von der Auswahl des perfekten Gewässers bis hin zur finalen Zubereitung wurde nichts dem Zufall überlassen. Und dann ist da auch noch die Geschichte des Kohlrabis. 1,5 Jahre lang suchte Marco nach einer Variante mit genau der richtigen Schärfe, um ihn in seiner Küche zu verarbeiten. Ich habe Marco Müller im Rahmen des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals im Maritimsee-Hotel am Timmendorfer Strand gesprochen. Und da ging es um kulinarische Exzellenz, um Geduld, um Perfektionismus und den unvergleichlichen Geschmack der Natur. Also ganz, ganz viel Spaß mit Marco Müller. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Woran denkst du, wenn du Südtirol hörst? Bei mir sind es dann sofort die wunderbaren Berge, diese beeindruckende Natur, aber auch das Essen, das gehört einfach dazu. Und nicht irgendein Essen, sondern hergestellt aus richtig guten, ehrlichen Produkten. Stell dir vor, knackige Äpfel, die an sonnigen Hängen in der klaren Bergluft reifen. Oder Wein, der seit Generationen in kleinen Familienbetrieben gemacht wird, voller Charakter und Geschmack. Und dann die traditionelle Milchproduktion, Käse, Mozzarella, Ricotta, Joghurt, Butter, alles frisch, nachhaltig, mit echter Hingabe produziert. Du merkst einfach, da steckt Leidenschaft und Natur drin. In Südtirol sagt man Qualität fürs Leben. Das bedeutet, dass die Produkte nicht nur gut schmecken, sondern auch im Einklang mit der Natur entstehen und es um echten Genuss geht, der gleichzeitig nachhaltig ist. So, und wenn du gerade nicht in Südtirol sein kannst, dann findest du Produkte aus Südtirol ganz bestimmt auch in deiner Nähe. Schau mal vorbei auf südtirol.info und entdecke selbst, was Südtirol so besonders macht. Hier nochmal die Webseite suedtirol.info. Und jetzt starten wir mit Marco Müller und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotelguide. Viel Spaß! Lieber Marco Müller, wir sind hier an der Ostsee, am Timmendorfer Strand. Du bist nicht das erste Mal da, aber ich war im August das erste Mal bei dir im Rutz zum Essen und es hat Nachhall. Knapp zwei Monate ist das hier ungefähr.
Ich glaube ja.
Und ich kann mich immer noch daran erinnern. Und weißt du, an welchen Gang ich mich am meisten erinnere?
Nee.
An das Lamm, die Bohne und die Auster. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich so getatscht. Habe ich dir, glaube ich, an dem Abend auch erzählt.
Ja.
Der Barsch war auch wunderbar und der Waller und also. Aber das blieb hängen. Da hast du mich erwischt. Du hast mich natürlich mit dem ganzen Menü erwischt, aber zählt der einzelne Gang oder zählt das ganze Menü?
Für mich?
Ja.
Für mich zählt der ganze Abend.
Der ganze. Ja.
Das ist in der Tat, also wenn Gäste zu uns essen kommen, ich möchte sie in unsere Welt entführen. Das ist Wohnzimmer, ich sage auch, das ist auch kein Restaurant. Wir laden eigentlich Gäste ein, einen Abend mit uns in unserem Wohnzimmer zu verbringen und wir teilen unsere Leidenschaft mit den Gästen. Insofern ist es für mich wichtig, dass die Leute einen tollen Abend haben, dass sie sich von der Begrüßung über den Service, über das ganze Menü, über die Getränke, das sind ja nicht nur Wein, wir haben ja auch AFGs etc. halt irgendwie alles mit dabei, dass sich jeder bei uns aufgehoben fühlt und einfach mit einem tollen Gefühl rausgeht. So toll kann eine regionale Küche sein oder ein regionales Restaurant. Und das Gesamterlebnis zählt für mich. Natürlich finde ich es auch spannend, wenn man sich einzelne Ideen raussucht. Essen an sich ist aber so individuell, weil Geschmack so individuell ist, weil wir alle extrem unterschiedlich aufgewachsen sind. Und es kommt schon, das fängt schon damit an, ob du an der Küste groß geworden bist oder im Süden. Damit fängt es schon an, wo ist deine Kindheitserinnerung, wo ist deine Prägung, wie haben deine Eltern dich geprägt. Also Gefallen ist sekundär, aber wenn jemand rausgeht und sagt, der hatte wirklich einen coolen Abend, hat wahnsinnig viel Inspiration mitgenommen, hat sich wohlgefühlt und sagt dann vielleicht, dass er sogar nochmal wiederkommt, das ist eigentlich für uns das schönste Kompliment.
Gut. Dann habe ich dich ja jetzt fast beleidigt, wenn ich da eins rausgepickt habe.
Natürlich steckt in jedem einzelnen Handgriff, in jedem einzelnen Gericht steckt unfassbar viel Arbeit und Liebe und Detailbesessenheit. Aber wenn man mich fragt, wie ich es am schönsten finde, dann eigentlich so. Aber man kann natürlich mit mir gerne auch die Gerichte auseinandernehmen.
Das war halt so. Das hat mich so erwischt, aber wahrscheinlich ist es dann auch so, es arbeitet dann auch dahin, das Ganze, und dann irgendwann sagst du, oh, jetzt, da hat die Küche mich so erwischt, aber ich kann es gar nicht genau beschreiben, was es war. Ich habe Bilder gesehen. Ich habe Bilder gesehen und ich habe mich dort, das habe ich dir an dem Abend auch erzählt, ich stand auf diesem Deich, neben dem Lamm. Ehemals.
Und das ist natürlich das schönste Kompliment, was man uns geben kann. Und das ist halt aber halt auch, ich sag mal, am Ende des Tages ist es die Kunst, mit den Sachen, die bei uns zu Hause sind, mit den Produkten, mit denen wir aufgewachsen sind. Das musst du erstmal schaffen, dass du halt auch die Leute, die hier zu Hause sind, dass man die damit begeistert. Ne? Also gerade wenn man aus dem Norden kommt, dass man mit einer Bohne, mit einer Auster und mit einem Lamm Sachen, die natürlich von vornherein vorausgesetzt, wenn man zu uns kommt, in höchster Qualität sind. Aber das ist ein Gericht ist in der Kombination. Also ich habe so noch nicht gegessen. Ich bin so in diese Welt auch vorher noch gar nicht eingetaucht. Das war für uns eine Notwendigkeit, dass wir diesen Weg mal gehen. Also das ist irgendwie das ist ja auch eine Erfahrungssache mit den ganzen Gerichten oder diese Aromenbilder, die wir haben, die wir bauen. Und das muss man dann, glaube ich, schon mal mit Lamm und Bohne schaffen, dass man nachhaltig sozusagen dann den Abend prägt und das ist ein tolles Kompliment. Das ist ja das, was wir wollen, dass die Sachen, die für uns scheinbar gelernt sind, dass wir immer wieder überraschen, wozu die eigentlich in der Lage sind.
Ja, und so einen Nachhall haben. Du kannst dir vorstellen, ich gehe ja nun ab und zu mal essen.
Deswegen.
Insofern habe ich mich auch auf dieses Gespräch gefreut und dich auch in einer anderen Umgebung zu erwischen. Hier an der Ostsee bist du jetzt im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals zum dritten Mal.
Ich glaube zum vierten, wir hatten hier irgendwann mal eine Gala gehabt und ich zum dritten Mal in dieser Form jetzt nochmal nach dieser Gala als Gastkoch.
Das ist aber auch ungewöhnlich, weil normalerweise wechselt das ja im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals. Bist du so ein bodenständiger Typ? Ich meine, du feierst ja oder hast gefeiert auch dieses Jahr 20 Jahre.
Rutz, oder? Genau, 20 Jahre Rutz. Ja, also es ist schon so, also ich fand, ich habe jetzt die 50 schon angekratzt, sage ich mal. Es hat halt alles seine Zeit. Ich glaube, ich bin beim Gourmet-Festival, ich habe es, glaube ich, noch nicht nachgezählt. Wenn man jetzt Susanne fragen würde, ich bin jetzt wahrscheinlich schon an die 15 Male mit dabei. Und ich habe es auch gerade so die ersten, wenn wir jetzt von der 15 ausgehen würden, die ich jetzt nicht unterschreibe, dann würden den ersten 11 Malen, wenn ich jetzt zum vierten Mal hier bin, unfassbar geschätzt und auch gemocht. eigentlich immer wieder an einen anderen Ort zu gehen, weil ich so auch ganz viel von Schleswig-Holstein gesehen habe, was ich sonst verpasst hätte.
Ja.
Orte, da wäre ich nie im Leben hingereist, da wäre ich wahrscheinlich immer nur durchgefahren und tolle Häuser, tolle Gastronomen, tolle Gegenden halt und dadurch, dass ich den Norden sowieso unfassbar mag, habe ich das immer geschätzt, da halt auch innerhalb dieses Festivals nicht nur in diese Restaurants zu kommen und mit tollen Teams zu arbeiten, sondern halt einfach auch den Fleck Erde hier kennenzulernen und habe auch nicht selten halt auch Produzenten mitgenommen oder Produkte mitgenommen, weil natürlich nicht nur Gastronomie und sag ich mal, der salzige Wind hier durchweht, sondern das teilweise auch total spannende Produkte hier gibt, die für uns in Berlin genauso interessant sind.
Mhm. Und das ist bekannt, dass du ja sehr, sehr sorgfältig deine Produzenten auswählst und auch mit denen eine lange Beziehung, denn wenn es denn funktioniert, auch pflegst. Ja. Man spricht ja sogar von Produktbesessenheit. Du hast Besessenheit aber vorhin schon gesagt.
Ja, das kann ich nicht leugnen.
Ne? Ja. Und das habe ich auch, da muss ich auch wieder an unseren Abend denken, da, als ich bei dir zu Gast war und da hast du zu mir gesagt, den Kohlrabi, den wir hier verarbeiten, den musste ich 1,5 Jahre suchen, bis ich das gefunden habe, was ich haben wollte. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann hast du von Schärfe gesprochen, die er eigentlich haben sollte, die er nicht mehr hat. Da kann man schon von Akribie bis Besessenheit sprechen.
Und 1,5 Jahre ist für uns eine kurze Zeit.
Echt?
Ja.
Wow.
Also der Vorteil ist, wenn man Leute gefunden haben und die auch weitermachen, deswegen bin ich dann halt auch, wenn wir das Produkt stabil haben, halt auch da treuer Abnehmer. Ja, also wenn wir jemanden gefunden haben, der so bekloppt ist, diesen Weg mit uns zu gehen und dann auch so bekloppt ist, halt diesen Weg auch stabil zu halten, dann greife ich natürlich unfassbar gerne mit drauf zurück, wie zum Beispiel auch beim Lamm auch gesehen etc. Und das ist aber halt auch, was mir wichtig ist. Also ich sag mal so, ich habe angefangen zu kochen in einer Zeit, wo das halt nicht normal war, dass wir halt vernünftige deutsche Produkte bei uns im Handel haben. Mhm. Und auch nicht für die Gastronomie, weil es andere Kulturen gab, die schon immer auf bestimmte Sachen mehr Wert gelegt haben als wir. Weil italienischer Großhändler von Tomaten hat mal gesagt, Mensch, wir können in Deutschland eigentlich nur die dritte und vierte Qualität schicken, weil den Deutschen nur Lagerfähigkeit und ein günstiger Preis wichtig ist. Da kriegen wir den ganzen Scheiß weg. Da die wirklich tollen Tomaten, die aber auch denn saftig schon reif am Strauch waren, die schnell matschen, kriegen wir gar nicht nach Deutschland, weil die nicht lagerbar sind und weil wir die nicht verkauft kriegen und weil die dann auch viel zu teuer werden.
Mhm.
Also so. Und ich sag mal, so haben wir eigentlich angefangen, in Deutschland zu arbeiten, auch zu der Zeit, wo ich noch vor dem Rutz, also wo wir das Konzept geschrieben haben, angefangen haben zu lernen, hat eine Tomate eine Schnittfestigkeit von einem Sellerie gehabt. Es hat irgendwie, die sah zwar rot aus, war eigentlich noch grün, die war angesprüht, aber Hauptsache, die kommen quadratisch praktisch nach Deutschland halt irgendwie. Man hat es noch geschafft, die rot dazu zu bringen, dass sie sich auf der Reise rot färbt. Das war aber nicht die Natur, sondern da wurden halt Enzyme drauf gesprüht, dass die sich sozusagen selbst gefärbt hat und dann hat die halt keinen Geschmack gehabt, die hat eine Schnittfestigkeit gehabt und es ist ja kein Produkt, mit dem wir arbeiten wollen. Ne? Und das ist sozusagen die Grundlage, mit der ich früher gestartet habe, dass wir halt von jedem Produkt das Beste kriegen und halt auch keine Hybridpflanzen haben, die einfach nur schnell Licht ziehen, schnell Wasser ziehen und nachher nach nichts schmecken, sondern wir wollen halt altes, möglichst altes Saatgut haben, was von der Natur so langsam oder so schnell wächst, wie das halt normal ist, dass der Geschmack, die Aromastoffe, die Nährstoffe, all das, was nachher den Geschmack auch ausmacht und naja, das alles so drin ist und ich habe mich immer gefragt, warum wir das nicht hinkriegen, halt wenn du nach Spanien gehst oder Italien, wie neidisch war ich, wenn ich nach Italien gefahren bin, dann nimmst du eine Tomate, nimmst sie vom Strauch, machst einen Tropfen Olivenöl drauf, ein bisschen Salz und du bist ein glücklicher Mensch.
Ja, mehr brauchst du nicht.
Ja. Und da habe ich gesagt, das müssen wir da auch hinkriegen. Und zwar nicht nur mit einer Tomate, sondern mit all den Sachen, die wir hier haben. Und das war oder ist halt bis heute noch unsere Reise.
Macht es natürlich aber so viel komplexer auch, ne? Die Arbeit. Weil sie für viele ist es wahrscheinlich so, die mal reinschauen oder nicht reinschauen und sagen, die sind in der Küche, aber du bist ja genauso viel draußen.
Ja.
Ne? Beim Produzenten und am Probieren und am Schauen. Aber das ist ja auch der Reiz für dich, oder?
Das ist eine Challenge halt. Also dass ich ein bisschen Talent zum Kochen habe, das habe ich schon relativ früh gelernt. Die Frage ist halt nur, wofür man es halt auch einsetzt, ne? Das ist eine Sache. Und das ist halt ein großes Ziel, was wir hatten, auch ein großes Ziel, was wir haben. Aber ich habe ja auch Zeit. Ich mache das ja auch wirklich gerne und ich mag ungern mit schlechten Produkten arbeiten. Und wenn auch in der heutigen Zeit ist es ja auch schon weitaus dankbarer, aber wenn dir das einfach keiner bringt, dann fahre ich halt los und hole ich mir die selber und wenn ich die selber anpflanzen muss. Und wir haben das ja in der Vergangenheit auch so gemacht, wir sind an die Seen rangefahren, haben die Wasserqualitäten gemessen, wir sind zu Landwirten gefahren.
Das habt ihr selber gemacht?
Selber.
Nein.
Ja, sind an die, haben uns Saatgut rausgesucht, haben Probepflanzen gemacht, meinetwegen 10-mal die gleiche Sorte, rote Karotte genommen, halt irgendwie an unterschiedliche Leute verteilt, wo welcher Boden was kann, auch genauso Kohlrabi. Aber es ist halt auch, also wenn man ein vernünftiges Produkt in der Küche verarbeiten möchte, kann A, nicht jeder alles halt irgendwie. Und man muss halt auch die Leute suchen halt, die Zeit haben und die Geduld mit der Natur, das halt auch vernünftig aufzuziehen, auch für sich selber halt auch wirtschaftlich darzustellen. Natürlich geht so eine Hybridpflanze, die unter dauerhaft Licht und ja. mit Düngemitteln, die durch die Decke gehen, die genmanipulierten Pflanzen, die es dankbar annehmen. Das geht halt alles für weitaus schneller. Also Geld verdienen tut man natürlich schneller halt auch teilweise mit anderen Sachen. Und das war für uns aber nichts gewesen, sondern wir wollten halt auch wirklich das Beste und dafür nehmen wir uns bis heute die Zeit.
Und der Gast muss es dann aber auch ja verstehen noch, ne? Der muss es ja auch.
Das versteht er.
Das versteht, ja?
Also im Endeffekt versteht er das durch den Genuss und durch die Küche, die wir machen. Wir schauen halt auch, dass wir die Produkte, die wir haben, es gibt immer zwei Produkte, nie mehr als drei Aromen, die wir in den Vordergrund stellen. Alles andere setzen wir, ordnen wir dieser Welt unter. Und in diese zwei Welten, das versteht er. Alles andere, diese ganzen anderen 50 Handgriffe und die anderen 1000 Handgriffe, die vorher hinten stattgefunden haben, erwarte ich gar nicht. Das ist sozusagen die Welt, in die er eintauchen soll. Aber Gang für Gang hast du immer mindestens zwei Produkte und ein Kraut oder ein Gewürz oder mit dabei, was wir sozusagen in Kombination nach vorne setzen halt. Und das versteht man. Und das ist mir aber auch wichtig, wenn wir uns die Mühe geben, dass die Aromen so angenehm, wohlschmeckend nach vorne kommen, ja, halt irgendwie und so ausbalanciert und teilweise auch so auf die Fresse sind, halt irgendwann sagt so, wow, wo kommt das denn gerade eigentlich her? Und das ist die Welt, die wir produzieren auf den einzelnen Gerichten. Und dann haben sich natürlich teilweise auch da andere Sachen, die wir da gerade gemacht haben, mit unterzuordnen, die wir auch gar nicht in den Vordergrund stellen wollen beim Gast. Aber wenn man die Reise macht bei uns, deswegen ist mir die Reise durchs Menü bei uns sehr wichtig, wird man schon feststellen, dass immer einzelne Produkte sehr in den Vordergrund gerückt sind. Und da möchte ich halt auch das, was auf der Karte draufsteht, möchte ich einfach, dass die Leute das schmecken, dass sie das wahrnehmen. Und der Rest ist sozusagen, also wenn man ins normale Restaurant reingeht, wird er auch nicht, also klar gab es mal Restaurants, die auch gesagt haben, wo das Salz herkommt. Aber ich sag mal, das ist vorausgesetzt, dass wir vernünftiges Salz nutzen.
Ja,
also
Sache. Ja klar.
Aber diese ursprünglichen Baustände, die wir da haben halt irgendwie und Sachen wie zum Beispiel den Kohlrabi, den so den Vordergrund zu packen, dass der einen umhaut. Das ist, glaube ich, schon dann die Kunst, wo man auch dann noch nicht nur Leute braucht, die uns den Kohlrabi bringen, sondern dann musst du auch noch zwei, drei Leute mit dabei im Boot haben, die kochen können.
Wie ist denn das? Also ihr habt ja viele internationale Gäste auch, die auch viel rumgekommen sind und überall schon gegessen haben. Kann man das eigentlich so gleichsetzen? Kann man sagen, so diese Qualität oder das erwarte ich bei einem Drei-Sterner? Oder sind die noch auf einer ganz großen Bandbreite unterschiedlich?
Die Drei-Sterner?
Ja.
Naja, ich glaube schon, dass die sehr unterschiedlich sind. Ja. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, ne? Also
das
allein,
meine ich. Ja,
allein
ja.
Auch in Deutschland sind wir schon sehr unterschiedlich, ne? Also wir sind zum Beispiel das Restaurant, was wirklich am regionalsten und den deutschen Kindheitserinnerungen und Produkten am dichtesten kommt, ne? Also ich finde, aber wir sind halt auch mitten von Deutschland. Ne? Also wir sind halt, geht natürlich noch ein bisschen weiter nördlicher, aber wenn ich jetzt sozusagen in Baden-Württemberg essen gehe, dann sind wir ja eigentlich schon an der französischen Grenze und das ist da unten alles auch vielleicht ein bisschen französischer oder auch im Saarland alles ein bisschen französischer abgeht halt irgendwie, das sei auch allen gegönnt. Das ist ja sozusagen dann auch die Region. Wir machen ja dann auch bitte vor Grenzen nicht halt, aber wir sitzen halt mit Berlin mittendrin und das ist sozusagen unsere Region und mit der setzen wir uns auseinander. Und das ist eine Sache, aber das, was vielleicht in der Vergangenheit auch zu wenig gemacht hat. Berlin war schon immer, glaube ich, eine internationale Stadt. Also wenn ich das mal so richtig verstanden habe, war Potsdam ja sozusagen König und oder Kaiser Stadt gewesen mit Schloss Sanssouci und mit all dem, was dazugehört. Und Berlin war sozusagen dann der Vorwurf eigentlich in der Kulturgeschichte halt, der jetzt mittlerweile natürlich weitaus größer geworden ist, aber wir haben auch keine Könige und Kaiser mehr. Insofern hat sich Berlin anders entwickelt, aber die Leute, die international in die Region gekommen sind, haben sich dann in Berlin niedergelassen. Also von daher war Berlin eigentlich an sich auch immer schon international und nicht nur einfach nur deutsch-regional. Und trotzdem, sage ich mal, gucken wir, wenn es alles andere an der internationalen Küche sich weiter hervortut und auch diese unfassbar spannende Bandbreite da ja auch herrscht, gucken wir einfach, wenn jemand in die Region kommt, wenn jemand nach Berlin kommt und wenn auch gerade internationale Leute nach Berlin kommen, wir sagen, was ist denn eigentlich der Geschmack unserer Region? Was ist eigentlich diese Kindheitserinnerung? Was sind denn eigentlich diese Produkte, die auch hier noch spannend sind, auch die für uns noch spannend sind, außer, sage ich mal, jetzt wenn man eine Beete anpflanzen etc. halt irgendwie, sondern was wächst denn hier eigentlich auch noch zusätzlich oder wie viel kann man, und das ist ja das Spannende, wie viel kann man eigentlich von der Pflanze auch nutzen? Ne? Also eine Rübe hat ja nicht nur Rübe, die hat ja auch einen Stiel und ein Blatt. Ein Kraut hat ja nicht nur ein Blatt, sondern auch einen Stiel und wieder eine Rübe. Und das Gleiche zieht sich
natürlich. Und natürlich auch die unterschiedlichen Stadien, nicht? Die unterschiedlichen Wachstumsstadien, wo du ja, kannst du ja auch früh ernten und auch ganz spät.
Ja.
Und da hast du ja auch immer dann unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten beziehungsweise Aromen auch, die da mitgetragen werden.
Ja.
Ja, also schon sehr bunt und auch ein Karpfen, oder der war jetzt nicht dabei, aber Karpfen, glaube ich, hast du mir erzählt, habt ihr nicht von der Karte bekommen mal, ne?
Ja, das ist in der Tat, also wir haben halt wirklich vielseitige Projekte. Ne? Also wir versuchen, was wir in Deutschland immer noch nicht so richtig hinkriegen, ist auf der einen Seite wirklich vernünftiges, flächendeckend vernünftiges Rindfleisch zu produzieren. Wir haben immer noch zu wenig Farmer, die sich wirklich dem Schweinefleisch widmen, halt irgendwie um flächendeckend tolles Fleisch zu produzieren. Da sind andere Länder, sind da glaube ich schon weitaus weiter. Wir sind nur in den Kinderschuhen, aber es ist nicht alles hoffnungslos. Und das Gleiche ist halt das Thema Fischen. Wir haben uns halt mit dem Thema, also das war auch ganz prägend für mich, das war so ein Schlüsselerlebnis, wo es mir auch absolut gereicht hat. Und ich komme gleich zum Karpfen, aber das war das Thema Fisch. Das war einfach, wo wir das Konzept fürs Rutz geschrieben haben, zumindest halt auch diese Küchenausrichtung oder wo ich eigentlich im Grunde genommen auch ganz tief fest in mir beschlossen habe, welchen Weg ich gehen möchte, war, als ich noch vor dem Rutz im Restaurant damals in Berlin gearbeitet habe. Das war das Harlekin gewesen. Und es war schon immer, das Harlekin war schon immer ein tolles Restaurant, immer tolle Köche und immer tolle Gäste. Und ich war da halt so meine erste Küchenchefstelle mit damals 28. Und ich habe halt bei den Lieferanten, die wir halt hatten, angerufen, wo ich wusste, die bringen mir halt frischen Fisch und nicht nur tiefgefrorenen. Und habe ich halt angerufen und er sagt, du, also sozusagen noch geprägt halt auch teilweise durch andere Einflüsse und halt auch zum Anfang noch ganz anderer Tatendrang und diese Findungsphase hat dabei bei mir schon angefangen, halt irgendwie, und dann rufst du halt an und dann sagst du, du brauchst halt Tomaten, dann kommen die halt aus Spanien. Ne? Es ist halt irgendwie, okay, ist wunderbar. Also die aus Holland, die haben wir schon damals nicht verkauft. So, ne? Und dann sag halt, dann brauchst du halt eine Gurke, die kommt dann aus Griechenland. Ne? Das ist halt irgendwie, Spargel haben wir aus der Region gekriegt. Und bei, das war halt irgendwie so alles, wo ich gesagt habe, das ist aber komisch halt irgendwie. Ich habe gesagt, warum eine Karotte, die kam denn, keine Ahnung, halt irgendwo her. Ne? Das ist eine Sache. Aber es hat halt keiner geschafft, halt irgendwie mal auch von diesen Großhändlern halt irgendwie, also nicht nur im Kleinen, sondern halt im größeren Stil, Produkte aus der eigenen, aus dem eigenen Land, wir reden ja gar nicht mal Regionen, selbst wenn, dann war schon was, das Dichteste war halt Österreich gewesen, ne? Das hat mich damals immer schon gewohnt und gesagt, und dann rufst du halt beim Lieferanten deines Vertrauens an, dann sagst du so, ich hätte gerne einen Steinbutt, 12 Kilo schwer, der darf nicht älter als 24 Stunden sein. So, dann ruft der an, reden jetzt noch vor 25 Jahren, in der Bretagne, dann geht der Steinbutt, ne, das sagte, dann geht der vom Fischer ins Auto, ja, dann von dem Auto zum Flughafen, von Flughafen nach Frankfurt, von Frankfurt nach Berlin und kriegst halt binnen von 12 Stunden diesen Steinbutt. Ja, und dann sag halt irgendwie, das finde ich ja cool, sag halt irgendwie, dann kannst du den sozusagen, das ist ja für mich frischer, also frischer Fisch, Sache, nichts älter als 12 Stunden, ne? Wo du sagst halt.
Kriterien erfüllt erstmal.
Genau, und am Abend haben unsere Gäste sozusagen frischen Fisch gekriegt, halt irgendwie meine Interpretation von frischen Fisch. Dann rufe ich halt an und sage, ich hätte gerne einen Zander, möglichst aus der Region. Wir müssen sagen, ganz ehrlich sagen, wir haben irgendwann mal, glaube ich, generell so mit unserem regionalen Fisch, also alles, was nicht aus Teichen kam, minimal so ein bisschen gebrochen, weil ich kann mich noch erinnern, da war ich noch jung genug für, dass wir fast unsere ganzen Flüsse halt verunreinigt haben, keine Filteranlagen davor hatten und fast all unsere Flüsse fast vom Kippen waren, ob Rhein oder Havel, Elbe. Wir haben das alles fast komplett geschafft hinzurichten.
Man durfte da, sollte da auch möglichst keinen Fuß reinhalten.
Ja, man durfte da nicht mehr schwimmen. Das war halt alles eher so Lauge und kein Wasser mehr halt irgendwie. Da haben wir die Biege gekriegt halt irgendwie und deswegen war es natürlich halt auch schwer gewesen, zu der Zeit frischen Fisch aus Binnen, aus kleinen Seen zu kriegen etc. halt irgendwie. Dann habe ich gesagt, du, tut mir mal einen Gefallen, bring mir mal einen Zander oben aus dem Bodden. Wir reden jetzt, das sind glaube ich 2,5 Stunden, ja, wenn es Stau ist, 3 Stunden von Berlin entfernt. Also es sollte eigentlich für kein ein Problem sein. Ich habe gesagt, bring mir da einen Zander mal bitte. Kriegen wir nicht her. Ja. Weil er sagt, ich kann dir einen aus Kanada schicken. Also, ihr schafft es, mir einen frischen Zander aus Kanada zu bringen.
Das ist verrückt.
Ich habe gesagt, der ist doch da oben, der ist doch da. Die Fische sind doch da. Ich habe gestern noch gehört, da war einer angeln gewesen, der hat da noch einen gefangen. Habt ihr da keine
Es gibt keine Infrastruktur,
das gab keine Vernetzung.
Ja.
Habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? Und so war es mit ganz vielen Sachen gewesen halt irgendwie. Und dann haben wir sozusagen unsere Lieferstrukturen halt auch umgestellt. Und der anderen war von Anfang an zum Beispiel die Müritzfischer, also die Müritz, unfassbar schön, das Naturschutzgebiet. Die hatten natürlich halt auch zwischenzeitlich auch so einen kleinen Klatscher weggekriegt halt irgendwie. Da habe ich nicht mehr mitgekriegt. Und das Tolle ist, dass die Müritzfischer eigentlich nicht nur in der Müritz fischen dürfen, sondern sag ich mal von der Müritz an bis zur Ostsee hoch ihre Gebiete, ihre Seen oder ihre Flussläufe haben, wo die halt da verteilt sind. Also die haben halt aus unterschiedlichen Gebieten sozusagen den Zugriff da auf Top-Produkte und die haben es mir dann auch geschafft, meinen Zander von da oben zu bringen halt irgendwie, wo ich gesagt habe, guck ich, da war der Zander sozusagen nicht aus Kanada, sondern aus dem Bodden. Da waren wir erstmal schon mal froh und seitdem haben wir da halt auch eine sehr, sehr enge, sehr feste Zusammenarbeit und die helfen uns ganz, ganz viel, auch egal wie extravagant unser Wunsch ist. Wir haben da seitdem eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und wenn es möglich ist, also so richtig Bock hat es am Anfang immer keiner. Ja, wenn wir mit unseren Produkten kommen, ne, und sagen, okay, wir wollen jetzt meinetwegen die Schuppen vom Flussbarsch. Ja, da denken die, wir sind bekloppt.
Ja, klar.
Ja, und mit Recht.
Wer will der denn da?
Aber dass man den kochen, trocknen kann, die Schuppen ausbacken kann, dass die wie Chips sind, das ist sozusagen.
Die sind wie Chips, wenn du die frittierst?
Ja? Nee, wenn du die kochst,
wenn du die kochst
und dann frittierst,
kriegst du
die, die Chips ausgebacken. Halt, ne? Und das kannst du halt mit vielen Sachen machen. Mit manchen funktioniert es halt nicht. Beim Karpfen funktioniert zum Beispiel nicht, weil die halt zu dickhäutig sind. Also das ist halt eine zu ausgeprägte, zumindest bei den drei, die dann an den Wildkarpfen dran sind, halt irgendwie beim Barsch funktioniert es und bei ganz vielen anderen Fischen halt auch. Haben wir halt auch ausprobiert und dann brauchst du halt auch jemand, der so bekloppt ist und wo du anrufst. Das sind aber Projekte, die sind mindestens immer ein Jahr im Voraus. Also ich muss, wenn ich nächstes Jahr, heute in einem Jahr zum Beispiel so ein neues Produkt haben wollte, wie du mach mir mal die Schuppen vom Barsch, dann brauchen wir bis dahin immer wieder Nachlauf, die auch heute noch halt irgendwie, bis die jemand gefunden haben, der es macht, bis bei innerhalb die Struktur aufgebaut haben, dass sie da Lust haben halt mit dabei. Ich bin da mittlerweile ganz entspannt, weil so eine Projekte dürfen halt immer locker 2 Jahre Zeit haben, weil ich weiß, Druck hilft halt keinem. Ich habe mein Ziel, ich weiß, ich bin noch ein paar Tage da und so bauen wir halt auch teilweise halt unsere Projekte auf. Ich weiß aber halt auch, wenn wir es denn da hinkriegen, dann weiß ich halt, ab diesem zweiten Jahr, wenn die es einmal gemacht haben und gesehen hat, dass es funktioniert, wie es funktioniert, die eingefunden haben, der das mit uns macht, ab da haben wir einen neuen Bestandteil. Und das Gleiche ist halt auch genau das mit dem Karpfen. Ne? Also ich habe mich halt, das ist halt eine Sache, wo ich sage, Mensch, ist mir, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht in Berlin und auch nicht in Brandenburg und auch nicht in Deutschland aufgefallen, sondern ich hatte einfach mal die Zeit, also ich gehe halt gerne mit Freunden halt einmal im Jahr, haben wir unsere Woche, wir waren schon in Dänemark, wir waren in Schweden, wir waren in Norwegen und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade in Spanien unterwegs, oben in den Quellflüssen vom Ebro, Sincre Sega, oben halt wunderschöne Natur halt irgendwie, komplett entschleunigt, die Gegend halt, damals halt auch noch weniger beangelt als vielleicht sogar heute. Also mittlerweile ist es gar nicht so ungewöhnlich, da oben angeln zu gehen. Ich fand es damals total ungewöhnlich, halt nach Spanien zu fliegen und nicht am Mittelmeer
nicht
zu
angeln. Nicht an der Küste, ja, ja.
Sondern oben in den Bergen. Mhm. Aber unfassbar tolle Zanderbestände, Barschbestände, Schwarzbarsch. Wels hat damals da oben so viel Ursprung auch gefunden, halt irgendwie, wo wir ein paar verrückte Wälze ausgesetzt hatten, die sich da oben vermehrt hatten, halt. Tolle Natur, kein Handyempfang. Ist mittlerweile halt auch nicht mehr ganz so, aber damals halt auch so nicht diese Erreichbarkeit und einfach so, so ein bisschen angeln gehen mit Freunden. Und da gab es halt auch Karpfen. Das hat irgendwie war im Grunde genommen von diesen großen Wallern Karpfen ja auch dieser Futterfisch ist. Und wenn die das aber geschafft haben, halt da nicht von den Wälzen weggesnackt zu werden, werden die da utopisch groß. Ne? Irgendwie ja? 35, ja? 50 Kilo schwer.
Nein.
Richtige U-Boote halt teilweise, die man auch da im Wasser schwimmen sieht. Und dann stand ich halt so im Flusslauf beim Angeln halt und dann hat mich einfach einer so fast umgerissen, wo ich gedacht habe, so, wo kommst du denn jetzt her? So mit der Strömung direkt in die Beine rein, wo ich gesagt habe, Mensch, das war knapp, jetzt wäre ich beinahe baden gegangen.
Ja.
Und dann hast du natürlich halt auch manchmal einfach auch die Zeit, Sachen zu Ende zu denken. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen manchmal auch einfach im Kopf den Platz, Sachen zu Ende zu denken. Da haben wir gesagt, so Karpfen, Mensch. Wo er sagt, okay, in dem Augenblick hatte ich natürlich auch Lust, den in die Falle zu hauen. Den habe ich nicht mehr erwischt. Hab mir aber auch Gedanken darüber gemacht, Mensch, warum essen wir denn eigentlich nicht unsere Binnenfische? So, also Zander ist gelernt.
Der ja mal auch sehr, sehr populär war und Karpfen genau, beispielsweise. Genau.
Und es wird halt immer weniger, im Norden wird es weniger, im Süden hast du noch in Franken, eine Region, Mitteldeutschland, ist Karpfen gar kein Thema mehr. Also meiner Kindheit war halt Karpfen Heiligabend zu Weihnachten, aber nur diesen einen Tag. Ansonsten haben wir nie irgendwie einen Karpfen gesehen. Bei anderen Leuten war das Silvester gewesen. Dann gibt es so Regionen, wo er vielleicht in der Vorweihnachtszeit noch eine größere Rolle gespielt hat. Das habe ich schon so gar nicht kennengelernt. Und habe ich eigentlich gesagt, Mensch, warum? Und ich meine, okay, das ist der Grund dafür, ist eigentlich offensichtlich, der schmeckt modrig und hat zu viel Gräten. Das sozusagen, was man erstmal sagen könnte, was vielleicht nicht nur reine Pluspunkte waren, aber früher hat man den ja trotzdem auch gegessen und da war der halt nicht so modrig und nicht so grätig. Aber das ist vielleicht so eine Idee, die Leute haben keine Lust mehr, um Geräten drumherum zu essen.
Aber bei uns schwamm der auch 3-4 Tage in der Badewanne und es war Badeverbot.
Genau. Genau, und heute haben die Leute vielleicht nur noch Dusche und keine Badewanne mehr. Ja, ich kenne es aber von meiner Oma halt auch. Das waren halt nicht nur 3 Tage, es war, glaube ich, locker eine Woche.
Oder gewesen, eine Woche, ja, kann ja, auch sein, ja.
Wo wir sozusagen da um die Badewanne drum rumtänzeln mussten halt und der Karpfen da geschwommen ist. Und das hat halt auch funktioniert. Das macht sich heute aber halt auch keiner mehr den Kopf da drum. Aber ich habe gesagt, Mensch, das war früher funktioniert und wir brauchen einen anderen Ansatz. Ne? Also meine Oma hat den damals dreimal richtig in Weizenmehl paniert, also einfach nur meliert, so richtig fett Weizenmehl außenrum und dann locker in so einem Kilo Butter halt ausgebacken und das Fett, was übrig geblieben ist und die Röstaromen, ging noch in Sauerkraut rüber. Ne? Leckere Küche, nicht gerade kalorienarm, aber so dieser... War ja kein Backfisch, aber trotzdem so in richtig viel Butter gebraten und dann war lecker, gab es ja auch nur einmal im Jahr. aber ich habe gesagt, okay, das kann nicht der Zugang sein. Wir müssen den Leuten, weil der Zugang hat ja nicht funktioniert, wir müssen den Leuten oder ich muss einen neuen Zugang finden, halt irgendwie zu dem Produkt und wir müssen irgendwas machen, wo in Deutschland noch keiner drauf gekommen ist. Und parallel mache ich auch kein Geheimnis draus, dass ich halt auch gerne frischen Fisch, damit auch teilweise halt auch rohen Fisch oder halt auch Tatarmark, genauso wie beim Rind oder ich mache mir auch gerne einfach so frisch geschnittenes Schweinefleisch, halt irgendwie so wie Hack. Muss ja nicht immer nur hier so Zwiebelmett sein oder so, halt irgendwie ich mag halt auch die Sachen gerne roh verarbeitet. Ne? Wir haben heute zum Beispiel halt beim Schleswig-Holstein-Festival haben wir auch Tatar vom Rehrücken mit dabei. Halt. Mhm. Wir brauchen halt neue Zugänge, aber die müssen halt funktionieren. Mhm. Und wenn wir den Karpfen neu interpretieren, dann muss er funktionieren, dann muss er die Leute umhauen. Und weil wir ja sowieso schon in Spanien waren, weiß ich, dass die Spanier zum Beispiel extrem gut mit Thunfisch umgehen können. Mhm. Und das war die Challenge gewesen, wo wir gesagt haben, ich möchte, dass der Karpfen es, wenn wir damit fertig sind, bei uns im Restaurant mit Gerichten, die woanders mit Thunfisch serviert werden,
aufnehmen okay. können. Ja, 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 ja.
Dann gehen wir damit auf die Karte. Das war die Challenge, wo wir gesagt haben, unsere Regionalität, unser Fisch, aber wir müssen den halt zu 50% haben wir den halt roh verarbeitet. Und das Rippchen, was ja auch ganz spannend war, das war sozusagen halt so ein Projekt, was entstanden ist. Wir haben den ganzen Karpfen nur sauté verarbeitet. Also wir haben sozusagen aus dem Fleisch, was weniger begrätet war. Das haben wir halt wirklich mittlerweile halt, mache ich dir blind einen Cut durch so einen Karpfen durch, dass du wenig Gräten hast. Ein paar Stücke, die lohnen sich einfach nicht. Die schneiden wir runter. Daraus machen wir halt Garum bei uns raus. Also so Fischgarum lassen wir über 10 Monate lang fermentieren. Dann haben wir sozusagen halt auch den Kopf, der wandert da halt auch mit in das Garum mit da rein. Dann haben wir den Rogen, den wir verarbeiten. Wir arbeiten sogar die Milz mittlerweile halt vom Karpfen. Aus dem Rogen machen wir Kaviar und Botaga. Und dann war es eigentlich auch total spannend, war, wofür wir auch das Garum nehmen. Mitunter halt kochen das Garum ein zu so einem Lack. Und dann haben wir zum Beispiel die Rippchen genommen und haben richtiges, so ein Rippchen, so eine Art Kotelett draus geschnitten.
Ja, cool.
Also den Knochen geputzt, dass man das anpacken kann, diese dickere Rippe. Wir haben auch nur Tiere genommen, die so um die 4 Kilo schwer waren.
Ja, ja.
In der Müre zum Beispiel haben wir herausgefunden, sind sehr viele Krebsbestände, halt sehr hohe Krebsbestände, die der Karpfen gerne isst. Das heißt, hat irgendwie, das hat ein richtig angenehmen, leicht rötliches, nicht so wie
Bluefin. Ich kann sagen, das Fleisch muss dann ja auch eine Färbung haben, ne?
Genau, so wie Yellowfin eigentlich. Ja. Damit lege ich mich an. Bluefin ist eine Einzigartigkeit, die schafft es vom, muss es ja auch gar nicht halt irgendwie von der Farbe her nicht, aber dieses leichte Rot, was auch so ein Bluefin-Thunfisch hat, das hat mich total fasziniert. Und wir haben halt festgestellt, wenn sie zu klein sind, dann schmecken die einfach noch zu wenig. Wenn die zu groß sind, dann wird das Fleisch zu fest.
Also der dich umrempeln wollte, der wäre nichts gewesen dann wahrscheinlich. Nee, ne?
Das ist, der soll weiterleben.
Wie lange hat es denn gedauert von dem Rempler, bis dann der Karpfen im Menü war?
5 Jahre.
5 Jahre? Wow.
Ja.
Okay, jetzt nicht unentwegte Arbeit, aber immer wieder dran gedacht und gesucht, geguckt, überlegt und probiert,
bevor
getestet.
Bevor mich der Karpfen fast aus den Socken gehauen hat, gab es ja auch wenig Karpfen. Die wurden halt auch nur wirklich zu Weihnachten größtenteils und Silvester gefangen. Also wir hatten ja auch zum Anfang eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, wo wir Zugriff drauf hatten. Also wir mussten auch erstmal die Murzfischer dazu bringen, dass die uns eine längere Distanz geben, weil die Nachfrage zu der damaligen Zeit einfach auch überhaupt nicht mehr da war. Ne? Also, und ich habe gesagt, ich möchte ein Rezept machen, was frei ist von diesem Backfisch.
Ja.
Aber ich wollte da halt auch eine Einzigartigkeit sozusagen, die das beim Karpfen noch nicht gab. Ne? Im Grunde genommen und in dem Augenblick. Und die Frage war halt auch gewesen, wie kann man wirklich das Beste aus so einem Produkt rausholen? Und das ist halt ganz einfach, dass wir halt auch über diesen Zeitraum, und den muss man dann auch nutzen, und den muss man halt auch mit ausprobieren. Das sind ja so Sachen, wo wir probieren. Wir nehmen kleine, wir nehmen große, wir nehmen ganz große, wir nehmen mittlere, wir nehmen die aus dem Flusslauf, wir nehmen die aus dem Flusslauf. Und Fakt ist aber halt auch, dass dieser modrige Geschmack ab Oktober langsamer und weniger wird. Also deswegen kommt für uns halt auch gar kein Teichfisch in Frage, weil fließendes Gewässer, die Müritz, kristallklares Wasser, dann fangen langsam an, die Wasserpflanzen weniger zu werden. Das heißt halt, in dem Augenblick haben wir nicht mehr so viel Algen da drin, nicht mehr so viel Schlick, der sich sozusagen, und ein Fisch wird immer nach dem schmecken, wo er drin schwimmt. Ne? Das heißt halt, umso klarer, umso sauberer das Wasser wird, umso besser ist eigentlich diese Grundvoraussetzung.
Kriege ich also mit dem Teichkarpfen gar nicht hin, wenn jetzt irgendwie Abfischen ist im Teichkarpfen, ist wahrscheinlich schwierig. Ne?
Ich möchte es bezweifeln. Sag halt irgendwie, sei denn, nee, Teich geht nicht. Teich ist Teich. Dabei Teich ist unser
Abfluss. Und wenn ich ihn 3 Wochen in der Wanne habe, wird ja nicht besser.
Und der steht in dem, was es ist. Es kann nicht abfließen. Die Pflanzen sind drin, die müssen sich erstmal absetzen. Da ist halt auch Schlick drinnen etc. Und in so einem fließenden Gewässer halt irgendwie, also so ein Wildkarpfen, sage ich mal, hat er definitiv die Nase vorn.
Okay. Und hat sich natürlich auch ein bisschen mehr bewegt als so ein als in so einem kleinen Teich, nicht?
Das mehr ist bewegt, anders ernährt.
Ja.
Komplett. Also ein anderer Fisch.
Eigentlich. Fünf Jahre. Ja. Gibt es da so eine feste Zeit, die du dir dafür nimmst, Neues zu entwickeln? Oder du bist ja sowieso immer on, ne?
Ja, also das ist deswegen. Also das ist das ganze Jahr und wenn wir ein Projekt haben, dann möchten wir halt auch dranbleiben und es ist halt für uns unfassbar nervig, wenn man so ein Projekt zum Beispiel auch wie mit dem Karpfen, es ist halt einfach, in dem Augenblick kann ich keine Proben mehr weitermachen, wenn ich erstmal gar keine Proben kriege. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, also wenn die Fischer sich nicht drauf eingestellt haben, dass wir nach Silvester noch Fisch fangen, dann habe ich vielleicht noch in den ersten zwei Wochen ein paar Fische, wo ich sage, halt mir noch ein paar, weil die ihre Hälterbecken da in den Seen drin haben, halt etc. Und dann ist aber Feierabend. Ne? Also sag mal, die Fischer erstmal dazu zu bringen, uns den Fisch auch wirklich bis März in den April rein auch zu fangen, die Netze zu stellen. Das ist ja bei uns dann ja auch eine Umsatzgarantie. Also wir haben ja sozusagen, auch wenn wir manchmal in so eine Projekte reingehen, ein sehr kurzes Zeitfenster, was wir natürlich halt ausdehnen können. Mittlerweile profitieren sie halt dann natürlich halt auch durch unsere Projekte, weil bestimmte Sachen natürlich auch nochmal ganz anders wieder in den Fokus gerückt werden. Und wir mussten halt auch da eine gewisse Menge halt auch immer abnehmen. Das ist auch das Schöne dabei, dass wir halt nicht nur ein, sondern auch zwei Restaurants in Berlin haben, wo halt zu gleichermaßen halt auch Ware mit verkaufen. Aber wir sind halt, was Kreativarbeiten angeht, sind wir halt die ganze Zeit immer mit dabei. Also weil wir sind eher auch getrieben durch Neugier und dann wollen wir halt natürlich auch, wir suchen den positiven Abschluss. Ne? Und klar sind wir auch noch beim Kochen und beim Vorbereiten reiten und wir haben halt noch ganz tolle Gäste bei uns im Restaurant, wo die Zeitfenster am Tag halt auch limitiert sind. Aber die Zeitfenster, die wir haben, nutzen wir täglich.
Siehst du dann, dass ihr da auch so ein Vorreiter seid, beziehungsweise Initialzünder und Trendgeber für andere? Wahrscheinlich, ne?
Ich hoffe.
Ja, ich meine, wenn die gucken und sagen, die haben ja den Karpfen da immer noch drauf, das gibt, da muss ja irgendwas dran sein. Ihr seid da schon Initiator solcher Ideen.
Ja, also deswegen gehen wir auch mittlerweile, das haben wir vielleicht früher sogar noch weniger gemacht, aber gehen wir mittlerweile mit so einer Geschichte natürlich auch dran nach draußen. Aber wenn es funktioniert, ne, also deswegen machen wir jetzt auch kein Geheimnis draus. Ne? Es ist halt irgendwie, dass man zum Beispiel wie beim Karpfen, dass man den Ikejime schlachten muss. Wir geben den für 4 Tage, wir geben den nicht für 10, wir geben den nicht für 17 Tage. 17 Tage hat er tadellos nach der Ikejime-Schlachtung halt gehalten. 4 Tage reicht. 5 Tage je nach Größe, 6. Ja. Wenn die zu groß werden, dann lohnt sich das schon wieder nicht mehr, weil das Fleisch so fest ist. Aber wir machen da jetzt auch kein Geheimnis draus, weil wir teilen halt sozusagen halt auch unsere Ideen auch gerne mit Dritten, weil wir halt auch natürlich hoffen, damit auch so junge Köche mit inspirieren zu können, weil die sind ja eigentlich, also ich muss jetzt auch keinem alten Gast oder auch keinem alten Koch sozusagen erklären, was er zu tun hat. Ich finde, das sollte jeder selber tun und für richtig halten, wo er glaubt, dass er da gut aufgehoben ist. Aber wenn wir es schaffen, halt auch so eine jüngere Generation mit zu inspirieren und halt auch, dass sie sich damit auseinandersetzen und vergleichbare eigene Wege suchen halt, dann haben wir doch schon viel geschafft. Und das ist auf jeden Fall auch Anspruch.
Und da du ja das unentwegt machst auch, man spricht ja auch davon, dass wenn du joggen gehst im Wald, guckst, wie was wächst da gerade, was ist wie weit. Also du schaltest da ja auch da nicht ab. Ne? Du, also, oder das ist Abschalten für dich.
Es geht nicht. Es ist Abschalten.
Es ist Abschalten.
Ja, also allein, wenn ich mal laufen gehen kann, den Kopf.
Aber du kommst nach Hause und sagst, das ist da, das können wir jetzt. Ne? Waldmeister steht gut, können wir holen. Ne? Und alle anderen möglichen Sachen, die mir wahrscheinlich gar nicht auffallen würden. Wobei, ich habe mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt. Ist ja irre, was du findest, ne? Am Wegesrand. Was, also toll.
Das ist so, und wenn du diese natürliche Neugier hast, ich habe das ja schon für ein Kind an. Also mein Vater hat mal irgendwann mal gesagt, aus seiner Kindheit erzählt, dass er, wo er klein war, vom normalen Grashalm den Schaft abgezogen hat und das Gelbe von diesem Grashalm gerne gegessen hat. Da hat er halt drauf rumgekaut. Also wenn man früher in den alten 50er-Jahre-Filmen, sag mal, die Cowboys, die hatten halt immer Heu, wo sie drauf gekaut haben, das funktioniert. Ja, genau. Genau. Je nachdem, oder im besten Fall, wenn die Kippe rausgeht, dann gegen Heu getauscht. Das war auch vielleicht so eine coole Geschichte halt irgendwie so auch in den 50ern. Aber ich sag mal, generell ist es schon so gewesen halt, dass da auch irgendwo nicht nur so ein Grashalm hinten dran gesteckt hat, sondern da war halt auch wirklich so ein angenehmer Geschmack. Ne? Das hat irgendwie, ob das nun jeder nun gebraucht hat oder nicht halt irgendwie. Ich glaube eher in den 50ern, dass es halt auch so ein bisschen Coolness war. Aber generell die Geschichte von meinem Vater, die hatte mich schon irgendwie auch so ein bisschen inspiriert, wo ich dann immer, wenn ich, wo ich 9 war, sind wir so ein bisschen aufs Land gezogen halt, ne? Das hat Hasse-Kinder zieh aufs Land. Wir mussten da, durften da 9 Jahre drauf warten halt auch. Und dann bin ich halt jeden Tag über diese, früher hat man gesagt, ungemähte Wiese, wie irgendjemand anderes hätte vielleicht gesagt, über diese, durch diese Unkräuter irgendwie so durch oder Unkraut. Für mich waren es im Nachgang waren das alles Kräuter gewesen. Es waren alles irgendwie so Inspirationen, weil mir die Geschichte nicht aus dem Kopf ging. Und wo ich das probiert habe, ich sagte so, krass, das ist eigentlich nur Gras. Wer isst denn Gras? Also ich habe keinen gekannt, der Gras gegessen hat. Und es war trotzdem total spannend, dieses kleine gelbe Stück, dass man das probieren konnte. Und dann war ein bisschen weiter, war dann halt Getreide gewesen. Ne? Also ist ja klassisches, sag ich mal, wenn du Getreide, keine Monokultur draus machen möchtest, dann hast du halt 3-Felder-Wirtschaft, hieß das, glaube ich, damals halt immer alle 3 Jahre ein unterschiedliches Getreide, dass der Boden durch, ja, nicht, ja, ausgelaugt wird. Das heißt, du hast halt immer unterschiedliche Maße Weizen, Maße Mais, mal hast du meinetwegen Roggen gehabt halt irgendwie. Und dann habe ich halt festgestellt, dass das nicht nur beim Gras funktioniert. Gehst du an den Weizen dran, funktioniert das genauso. Gehst du an den Roggen dran, funktioniert das genauso. Dann isst du halt auch, da habe ich mal die Ehre von den Getreiden halt irgendwie. Dann isst du mal auch Mais, der so ein bisschen unreifer ist. Dann isst du mal ein paar Kräuter von dieser Kräuterwiese. Ich liebe das halt auch, wenn Wiese gemäht wird, dieser Geruch. Ich meine, wer mag das nicht? Frisch gemähte Wiese.
Ja, was, das habe ich noch nicht gerade gelesen. Was ist denn? Das ist ja so eine Abwehrhaltung dann von der Wiese. Ne? Das ist ja so ein Schutz, der dann rausgeht, damit die Wunden geschlossen werden. Und das macht den Geruch aus. Ja. Aber die Natur macht tolle Sachen. Ja,
ja, oder? Ja, und für mich war das, also das war meine Kindheit gewesen, die hat auch nichts mit Kochen zu tun gehabt. Aber im Grunde genommen waren es so Sachen halt, ich hatte ja sowieso nichts anderes zu tun. Ich bin ja da irgendwie so immer meine 1300 Meter zum Bus vorgelaufen. Ja. Und ich hatte halt.
Da hätte man sich schon satt essen können, ne?
Ja, und als Kind, also da rechts waren Äpfel gewesen oder ein Pflaumenbaum, da war halt irgendwie so Getreide und du musst dich als Kind ja nochmal ganz anders beschäftigen.
Weißt du, dass ich das total verrückt finde? Dass ja, es gibt ja immer noch viele Äpfel, die irgendwie wild stehen oder auf Public Ground oder wo man auch rankommen würde, um die zu pflücken, auch wenn sie vielleicht auf Nachbarsgarten stehen, dass die teilweise gar nicht mehr abgepflückt werden. Ja. Ist dir das auch mal aufgefallen?
Ja.
Also es gibt ganz, ganz viel, was stehen bleibt oder auf dem Boden liegt und gar nicht genutzt wird.
Das ist krass, ne?
Hat man kein Interesse mehr daran? Ich weiß es nicht. Also
ich glaube, Interesse besteht. Also wir haben generell das Problem, dass wir immer weniger Leute haben, die bereit sind, solche Arbeiten zu machen. Also so wie pflücken, Spargel stechen, Erdbeeren ernten. Alles, was du nicht mit der Maschine machen kannst, ist teilweise schon auch in einem Land wie Deutschland schwierig geworden.
Aber für den Eigenbedarf, da mal einen Eimer Äpfel zu pflücken und zu sagen, was weiß ich, wenn ich esse, mache ich da Kompott draus oder Apfelchili oder sonst was?
Kommt, glaube ich, Kinder darauf an. Halt irgendwie meine, wir haben in Brandenburg teilweise so Höfe, weil auch wie bei Erdbeere ist es, glaube ich, gelernter, weil Erdbeere, glaube ich, flächendeckender seine Freunde findet. Aber da gibt es halt teilweise mittlerweile Konzepte, wo sie sagen, okay, ich finde jetzt keinen, der es erntet. Und die mittlerweile können die sich gar nicht mehr retten. Was machen denn die Eltern mit den Kindern am Wochenende, die mal aus der Stadt raus wollen? Die schmeißen die ins Auto rein, fahren so einem Hof rein, zahlen noch Eintritt dafür, dass Erdbeeren ernten dürfen halt irgendwie. Bezahlen dann die Erdbeeren nach Kilo halt, die sie selber gepflückt haben halt. Zwischendrin dürfen sie so viel essen, wie sie können. Also ist ja auch sozusagen alles vorhersehbar. Dafür hast du halt das Eintrittsgeld, was es so ein bisschen abdeckelt. Also es gibt ja mittlerweile Konzepte, die darum funktionieren.
Die da schon in die Richtung wieder gehen. Aber mir ist es jetzt gerade wieder bei den ganzen Apfelbäumen, ja, und Quittenbäumen aufgefallen. Auch gerade hier oben, als ich hier rumgefahren bin. Und da sehe ich halt und dann denke ich irgendwie komisch. Will gar keiner mehr haben. Weiß vielleicht auch keiner mehr so richtig, was er damit machen kann. Kann sein.
Beides, glaube ich.
Das beides. Weißt du noch, was das erste Gericht war, das du gekocht hast? Als Kleiner?
Als Kind. Also ich kann sagen, was das erste Gericht war, was ich perfektioniert habe als Kind.
Als Kind perfektioniert, wow.
Und es war, ich habe immer, also ich sag mal auch wieder, welches Kind mag eigentlich nicht gerne Eierkuchen, wobei das natürlich halt, je nach Region, wie man groß wird, bei uns gab es halt sowas wie Eierkuchen und meine Mutter hatte immer 3 Gramm zu viel Mehl mit drin und das habe ich immer gerne gegessen, aber ich habe mich halt gefragt, wie man das irgendwie so ein bisschen fluffiger hinkriegen kann. Und ich war, glaube ich, als Kind halt irgendwie, ich wusste damals noch nicht, dass es sowas als Kaiserschmarrn gibt halt irgendwie, weil ich bin natürlich auf der anderen Seite von Deutschland groß geworden. Und ich glaube, währenddessen, sage ich mal, für den klassischen Westdeutschen, sage ich mal, wenn man das mal so krass kann, ist halt irgendwie vielleicht teilweise Österreich gelernter war, wusste ich nichts von der Existenz von Kaiserschmarrn. Aber mich hat halt gestört, dass das halt so ein Pappen, so ein Teller war, der da in Butter ausgebraten wurde. Da habe ich gesagt, das muss man anders hinkriegen. Und dann habe ich damals auch die Eier angefangen zu trennen. Ich habe das mal irgendwo in einem Kochbuch gelesen halt irgendwie. Ich habe es generell als Kind aufgeschlagenes Eiweiß geliebt. Ich habe mir das selber aufgeschlagen, habe mir das halt auch irgendwie teilweise halt, ich habe Baiser geliebt halt irgendwie.
Also es war ja auch so herrlich, wenn das Eiweiß so steif ist, ein bisschen Zucker dran.
Und früher gab es halt zum Beispiel halt auch, in meiner Kindheit gab es noch irgendwie sowas wie Omelette Surprise. Das waren unterschiedliche Früchte, Eissorten. Aha. Da hast du halt so eine Baiser-Masse oben drüber gemacht. Dann wurde das noch flambiert, dann wurde Alkohol drüber gekippt. Früher hat man sich, glaube ich, auch darüber, ob Kinder Alkohol trinken dürfen oder nicht, halt irgendwie keine Gedanken gemacht. Wir haben es ja nicht getrunken, wir haben es gegessen. Ich glaube, das hat zum Glück keinen Schaden angerichtet, denke ich jetzt mal so drüber nach. Aber im Grunde
man merkt es zumindest dir nicht an, falls es...
Und dann gab's halt dieses und das habe ich halt auch gemocht halt irgendwie, ne, also dieses Abgeflammte sozusagen. Und ich habe einfach unter diese Eierkuchenmasse, die meine Mutter damals hatte, halt einfach auch so ein bisschen geschlagenes Eiweiß drunter gehoben. Dann war es ein bisschen fluffiger, habe mir dann irgendwie so ein paar auch Haselnüsse drunter gegeben, die dann so ein bisschen in der Pfanne irgendwie so teilweise karamellisiert. Ich habe als Kind auch Rosinen gerne gemocht, habe die da reingemacht. Und das war sozusagen das Erste, was ich glaube ich neben dem Eischnee, den ich wahrscheinlich schon vorher perfektioniert habe, als Gericht irgendwie auch für mich meinen Empfindungen angepasst habe.
Und welches Alter, von welchem Alter sprechen wir da?
Ich würde so sagen... 7?
Nein!
8?
Ach Quatsch, echt?
Ja.
Und ich habe gerne noch frühreif in der Küche, der Junge.
Zu Hause gekocht, ne? Es hat irgendwie, war also,
haben Sie dich auch gerne kochen lassen dann?
Nee.
Oder nur für dich?
Weil ich die ganze Küche auf den Kopf gestellt habe. Ich habe halt komplett immer alles verwüstet. Aber ich habe es halt auch nie angekündigt, ne? Also normalerweise waren wir natürlich, hatten wir als Kinder auch eine andere Sache damit zu tun halt irgendwie, dass wir halt nach draußen gegangen sind und gespielt haben, ganz normal. Aber ab und zu, wenn ich Hunger hatte, in der Schule gekommen bin, habe ich mir was gemacht. Und dann habe ich gesagt, ist genau das Gleiche, wo wir mal im Urlaub waren. Und ich habe mal irgendwie einen Kartoffelsalat geschmeckt, der einfach ein bisschen anders geschmeckt hat, ein bisschen origineller war oder anders. Also meine Mutter hat ja gut gekocht, meine Oma auch. Aber das war einfach mal was anderes gewesen. Da habe ich halt einfach mal gefragt, also irgendwie, was da drin war. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist halt irgendwie den Wort auch in meinem Umfeld Kinder kochen. Also gesagt, na, wenn ihr keine Lust habt, halt irgendwie, dann mache ich mir das selber. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie man Kartoffelsalat macht und dass der genau so wird, wie ich ihn da mal anders gegessen habe.
Ja, ja. Also ich sage ja, frühreif. Frühreif in der Küche.
Geschädigt.
Jetzt aber, ne, wir sprachen ja eben, ich will das gar nicht, die Besessenheit will ich gar nicht so auswiegeln, aber Produktbesessenheit. Nun kommst du hierher, ja, und du bist ja gar nicht so viel unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also du machst ja jetzt nicht so viele Aktivitäten außerhalb des Rutz. Wie wir hörten, hast du auch genug damit zu tun. Wenn du jetzt hierher kommst, Produkt, bringst du das mit? Stimmt ihr das ab? Wie läuft sowas ab dann hier? Ganz konkret. Und was gibt es heute?
Also was wir machen, was für uns auch gut ist, also wir arbeiten halt sehr nachhaltig. Das heißt, Nachhaltigkeit kann unterschiedliche Facetten haben. Was uns halt auch wichtig ist, dass wir unser Produkt nicht vernachlässigen zum Beispiel halt irgendwie. Deswegen gucken wir, dass wir uns erstmal ganz viel um die Sachen kümmern, die wir erstmal, die für uns notwendig sind, dass unser Restaurant funktioniert und dass wir halt den Kreislauf, den wir uns da aufgebaut haben, dass der keinen Schaden nimmt. Und dann ist es halt auch teilweise, wir werden natürlich, was uns auch stolz macht und auch was uns auch freut, relativ häufig halt zu Koch-Events eingeladen, aber wir müssen halt auch wirklich gucken, wie viel können wir dafür machen, was macht für uns Sinn.
Mhm.
Und wie viel können wir dafür bewerkstelligen? Und da fängt eigentlich neben der eigentlichen Nachhaltigkeit, für uns Nachhaltigkeit an, dass wir halt nicht jedes bedienen können, jedes Angebot, was wir bekommen, weil wir sozusagen etwas vernachlässigen würden, was uns sehr am Herzen liegt oder beziehungsweise, und da ist es halt auch relativ schwierig bei jeder Veranstaltung, wenn wir nach draußen gehen, heißt es ja auch, dass wir produzieren müssen, dass wir sozusagen zu unserem zusätzlichen Tagesablauf, dass wir halt Sachen produzieren müssen, packen müssen und was wir natürlich, wir kommen mit komplett gepackten Koffern hier an Und ja, das heißt, wir suchen uns ganz, ganz gezielt wirklich Events raus oder Veranstaltungen, die wir uns erlauben können. Und das ist wahnsinnig. Also wir arbeiten beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht gezählt. Ich werde nachher Susanne mal fragen, wie häufig wir schon dabei waren. Ich würde jetzt mal so sagen, es waren jetzt aber garantiert mit ein, zwei Aussetzern so 15
Sagte Jahre. Sie, ja.
Genau.
Ja.
Das heißt, auch in dieser Zeit, und ich bin halt gern in Schleswig-Holstein, ich bin gern an der Küste, ich bin gern am Wasser, ich fühle mich auch hier gerade im Norden sehr wohl. Ich mag die Produkte, ich mag die Ursprünglichkeit, ich mag auch die Menschen hier oben. Das heißt, ich bin generell hier oben, also es ist ganz viel. Meine Frau kommt aus Schleswig zum Beispiel halt, sozusagen sind meine Kinder auch zu einem Drittel noch norddeutsch. Ja. Das heißt, ja, also es ist eine eigene Verbundenheit auch mit dabei. Von daher fällt es mir jetzt auch nicht so schwer, jetzt auch meinetwegen mich hier auf den Weg zu machen. Und aber generell auch dieses Gourmet-Festival habe ich halt immer sehr gemocht, weil eigentlich es immer wieder spannende Orte gab, die wir entdeckt haben, tolle Restaurants, tolle Leute kennengelernt haben, halt auch in einer Zeit. Und was wir aber nicht machen, ist so, dass wir halt uns das erlauben können, halt irgendwie so ein ganzes Menü für so einen Abend mittlerweile halt auch im Laden zu produzieren. Mittlerweile sind auch die Handgriffe, die wir haben, so vielschichtig geworden. Teilweise sind auch gar nicht so viele Ressourcen da. Ne? Ist halt irgendwie, dass wir halt irgendwie so hunderte von Portionen davon halt auch schicken könnten, weil wir halt mit der Authentizität, die wir im Restaurant haben, auch gerne nach draußen gehen. Da sind natürlich halt auch immer Produkte mit dabei, die auch aus dem Bundesland hier kommen. Aber generell produzieren wir das, was wir können, vor. Die Sachen, die hier frisch gemacht werden, machen wir hier frisch. Aber wir reisen eigentlich, sage ich mal, mit 99% der Ware komplett an. Ja. So, das erstmal zu der Frage. Ja. Und dann mag ich das hier einfach auch gerne. Das ist ein tolles Team, ein tolles Haus. Das ist einfach, dass wir das hier nochmal fertig zubereiten halt. Und dann haben wir jetzt drei Gerichte mit dabei. Und das finde ich halt auch noch so eine Geschichte. Das sind 60 Gäste halt irgendwie. Ist, glaube ich, jedes Mal ausgebucht, wenn wir mit dabei sind. Und dann haben wir drei Gerichte, die wir für unsere Küche präsentieren. Und dann ist es natürlich auch schön, dass das Haus seine Küche, glaube ich, können sie sich ja auch selbst bewusst hier präsentieren. Dass wir dann halt aber halt auch eher, dass es eher wie ein Freundsdinner ist. Und ich glaube, beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival ist es eigentlich meist so, dass es einen Gastkoch, einen ausschließlichen Gastkoch gibt. Da habe ich gesagt, ist ja Quatsch. Ist ja, wir sind ja in einem tollen Restaurant. Lasst uns doch einfach was zusammen machen halt irgendwie. Und so wird es halt auch heute sein.
Und die Orangerie ist natürlich in der Tat ein echtes Traditionsrestaurant und auch schon lange hier in der Lübecker Bucht an der Spitze.
Ja,
ne?
Mit Recht.
Ja, mit Recht, genau. Ja. Und da haben wir auch wieder die Kontinuität, nicht? Dieses und mit Lutz Niemann natürlich jemand, der auch ganz, ganz lange auch schon da ist. Ich weiß nicht, wie lange ist der hier?
Ich glaube, er hat dieses Jahr sein 30-jähriges.
30, das ist aber auch schon ganz, ganz weit vorne.
Oder?
Ja, noch länger. Und du 20. Oder? Ja. Was gibt's denn? Was habt ihr denn mitgebracht?
Ja, also wir haben drei Geschichten aus unserem aktuellen Menü. Das ist halt auch immer wichtig, dass wir in der direkten Frische in der Jahreszeit sind. Wir haben ein Tatar vom Reh, eigentlich vom Rehrücken. Das ist, wir, auch da ist uns die Herkunft halt wichtig, dass es sauber geschossene Tiere sind, dass wir da auch die beste Produktqualität haben halt und daraus machen wir ein Tatar. Wir haben aus dem Reh oder aus anderen auch ein Garum gemacht, was wir damit ganz leicht marinieren. Also Garum heißt eigentlich nur, dass es unter der Zugabe ein Ferment ist, unter der Zugabe natürlich halt auch von Salz. Und dass diese
Garum sagt man nicht nur bei Fisch. Es gibt nicht nur Fischgarum. Also
wir machen mittlerweile, wenn wir dieses Verfahren auf unterschiedlichsten Ebenen an. Und dadurch, dass es halt, glaube ich, also es gibt einen unfassbaren Ursprung, was Garum angeht, und das ist dieses Kaltferment. Aber es gibt zum Beispiel auch warme Fermentationsprozesse, wo der gleiche Baustein nachher bei rauskommt. Der wird halt anders schmecken, als wenn man das über 10 Monate zieht. Also Warmgarum zum Beispiel, was wir hier dran haben, das dauert halt nur 90 Tage, also nur 3 Monate halt in dem Augenblick, 90 Tage, 60 Grad. Haben den Vorteil, dass wir den Salzgehalt runterziehen können, weil alles, was 10 Monate steht, brauchen dementsprechend etwas höheren Salzgehalt. Und da haben wir halt so ein warmes Garum, was bei 60 Grad gemacht wurde, halt mit dabei. Das haben wir ein Konzentrat gemacht, damit marinieren wir das Rätatat. Also wir gucken halt immer, dass wir den Eigengeschmack, den wir uns wünschen, halt auch dazugeben. Und der Ursprung da ist eine Sache, dass wir nur bei 60 Grad sind, haben wir weitaus mehr Eigengeschmack, als wenn wir das halt irgendwie bei 80, bei 90 oder bei 100 wie alte Wäsche kochen lassen würden. Sondern in dem Augenblick, wo wir sozusagen so ein Garum herstellen, haben wir diesen 100% authentischen Rehgeschmack, den wir dem Reh zugeben wollen, weil wir wollen es ja nicht verändern, wir wollen nicht verkünsteln, wir wollen einfach gucken, dass das Reh ein bisschen mehr kann als und die Inspiration zu diesem Gang ist aber gar nicht das Rehtatar, sondern das ist wildwachsende Pimpinelle, die bei uns halt auch am Wegesrand wächst. Jetzt wird da gerade ein bisschen weniger. Eine Sache, es hat jetzt noch genau reingereicht, hat irgendwie, haben Pimpinelle wild gewachsen, eine Emulsion mit dabei, die wir sozusagen unter das Rehtatar spritzen. Wir haben mittlerweile ein Berliner Farmer dazu gebracht, uns da eine Pimpinelle junge Spitzen, also eine Art Kresse halt zu ziehen, die hier oben drauf sitzen. Dann haben wir Mandeln und Haselnüsse leicht geraucht und drunter Haptik, dieser leichte Rauchgeschmack mit dabei und dann sozusagen setzen wir Pimpinelle in den Vordergrund und geben der Pimpinelle eigentlich dieses Rehtatar an der Seite. Unten drunter haben wir noch so einen Chip, der auch so ein bisschen knackig ist, den wir ausgebacken haben halt. Und das ist die erste Geschichte. Die zweite ist Bitteraromen, eine Geschichte halt. Also wir haben dieses Jahr einen Gang entwickelt, weil wir halt feststellen, dass teilweise wir in Deutschland auch das Problem, weiß ich jetzt nicht, aber das Phänomen haben, dass wir bestimmte Eigengeschmäcker halt immer noch nicht in den Vordergrund stellen oder dass bestimmte Eigengeschmäcker, ist meine Beobachtung, in den letzten 30 Jahren halt Stück für Stück immer seltener werden. Ne? Also ein Lamm darf nicht nach Lamm schmecken, ein Kalb darf nicht nach Kalb schmecken, Schwein sowieso nicht halt und da so Sachen und Bitteraromen hatten wir es, glaube ich, in Deutschland noch nie so richtig halt in unserer Küche und haben gesagt, okay, wir widmen eigentlich einen Gang, weil ich auch weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die auch Bittersalate essen und schauen einfach, dass wir da halt auch nochmal einen eigenen Fokus drauf setzen und da haben wir das Thema Bitteraromen eigentlich in den Vordergrund gestellt, aber ohne, dass sie halt zu bitter werden, das ist ja immer die Kunst, ne? Zu viel Salz ist salzig, zu viel bitter ist halt auch unangenehm und haben dann einen wahnsinnig schönen ausbalancierten Gang, da ist sozusagen der erste Grundbaustein ist gelbe Beete. Okay. Wir haben die gelbe Beete, haben wir halt im Spreewald anpflanzen lassen, haben die gelbe Beete genommen, haben die in einen Salzteig gepackt, ausgebacken, 24 Stunden in diesem Salzteig sozusagen ziehen lassen.
Ja.
Durch dieses Backen wird sie halt nicht nur gegart, sondern entwickelt halt auch ihre eigene natürliche Süße. Durch diesen Salzteig zieht es in diesen 24 Stunden leicht schon mal mit rein, dann brauchen wir uns schon mal das Salz nicht mehr draufgeben, sondern es ist halt unfassbar charmant eingebunden in diese gelbe Beete und haben dann unten drunter einen Salat, wo wir halt auch von dem gleichen Bauern in der Region haben Chicorée anpflanzen lassen und gelben Chicorée kleingeschnitten unten drunter. Sozusagen diese leichten, aber nur diese Herzen. Dann haben wir den halt auch wirklich selber auf einem bestimmten Punkt bleichen lassen. Also der hat halt ein Tuch drüber gegeben, hat Erde drauf gegeben und wir haben das an einem Punkt so bleichen lassen, dass wir halt null und nix Grünes bei diesem Endivien-Salat haben, weil die Endivie an sich ist ja eigentlich grün. Wenn man sie zudeckt und bleicht, dann verliert sie halt das Chlorophyll. Wenn man sie halt lange noch auch drunter lässt, dann baut sie eher auch einen zarte bitteren Hannis auf und halt auch eher auch wieder so eine angenehme Süße. Die haben wir halt genutzt für den Salat in den Herzen. Den Rest haben wir entsaftet und mit Molke eine Vinaigrette dazu gegeben. Dann haben wir Buchweizen ausgebacken, so ein bisschen aufgepoppt. Dann diese Backaromen, die tun dem sehr gut, auch diese Haptik. Und drunter haben wir aus der Nordsee den Leng genommen, haben einen Stockfisch draus gemacht, sozusagen den getrocknet und haben eine Emulsion davon gemacht, haben den Leng drunter gegeben. Wir haben von dem Leng die Eier genommen, haben auch so eine Art Botarga drauf gerieben. Und das ist sozusagen diese jodige Komponente, die wir da genommen haben. Dann geben wir außenrum diese mit Molke hergestellte Vinaigrette Da haben wir Wasserkresse mit dazugegeben, halt einfach nur halt auch irgendwie so dieses Senfige mit dabei und als letzten Handgriff so diese Frische und in diese Frische eingebunden halt auch trotzdem diese leichte Bitternis, haben wir halt den roten Chicorée genommen, haben den entsaftet und haben daraus eigentlich eine Vinaigrette hergestellt, haben da auch ein bisschen was von der Brunnenkresse, aber da noch Kapuzinerkresse mit drunter gemixt und das geben wir sozusagen, rühren wir mit Stickstoff auf, dass diese Vinaigrette einfach mit dieser Frische, mit diesem Aromen einfach sofort gefroren wird, ohne lange hochzufrieren, durchzufrieren oder die Feinheit dieser Pflanze einfach auch verliert, sondern haben Stickstoff drauf gegeben. Damit wird der Geschmack autark verschlossen und geben den als letzten Handgriff oben drüber.
Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, wir kriegen Druck hier, ne? Aus der Küche.
Ich glaube, ja.
Den dritten kannst du gar nicht mehr sagen. Oder willst du ihn noch andeuten nur?
Ja, ich kann ihn gerne andeuten. Wir haben uns da dem Thema Lauch gewidmet halt. Wir haben Lauch auf der offenen Flamme sozusagen gegart, ja. Sozusagen Ofen, also nicht Ofen, aber Grilllauch gemacht. Holzkohlelauch, haben den draußen verbrennen lassen, haben den süßlichen Kern von dem Lauch genommen, haben da auch so ein leicht salziges Garum drauf gegeben, was fast so einen Effekt hat wie Sojasauce, aber weitaus eleganter schmeckt, weil es ist halt so ein Lauchferment, was dem Lauch ein sehr, sehr schönes eigenes Aroma behält, aber trotzdem Kraft gibt. Haben den nochmal angeflammt. Wir haben den Wels an die Seite gestellt und oben drauf so ein bisschen gebackene Kartoffeln mit dabei für den Crunch, für die Haptik halt mit dabei, um das alles mit einzubinden.
Cool. Ich freue mich sehr drauf. Klingt toll. Klingt sehr, sehr gut. Freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf und ich werde dich demnächst mal wieder besuchen.
Würde ich mich sehr freuen.
Ich saß ja letztes Mal auf der Terrasse, den Genuss hatte ich und kann ich nur jedem empfehlen.
Genau,
und,
das ist der Luxus, den wir auch in Berlin haben. Ne? Nicht, dass wir nur das Restaurant, sage ich mal, Indoor haben, sondern diese wahnsinnig schöne, so eine Berliner Terrasse haben.
Ja, ne? Herrlich. Also
ich mag das auch.
Ja. Herrlich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Und ich darf noch eins verraten. Marco hat gesagt, wenn wir uns unterhalten wollen, dann lern doch erstmal kennen, was wir machen. Und das fand ich wirklich ganz toll, dass du mich dazu aufgefordert hast und ich habe es nicht bereut.
Das freut mich sehr.
Herzlichen Dank.
Danke, dass du mit dabei
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber wir machen nächstes Mal weiter, ne?
Machen
oder?
Wir Teil 2. Ja?
Okay, danke dir.
Ciao.
Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode mit Marco Müller. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, den ich moderiere und da geht es um das Thema Algen, das Superfood aus dem Meer. Und dort spreche ich mit Meeresbiologen, mit Algenfarmern und natürlich auch mit Köchen, die verraten, was Algen so besonders macht, wie sie angebaut und verarbeitet werden und welche köstlichen Gerichte man daraus zaubern kann. Solltet ihr unbedingt mal reinhören. Ich finde das Thema Algen höchst spannend und so sind auch meine Gesprächspartner. Algentalk, hört mal rein. Also viel Spaß, bis zum nächsten Foodtalker und bis zum nächsten Algentalk.